Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Uhr, Radio Free FM auf der 102,6 mit der Plattform. Mein Name ist Michael Trost und heute in der Plattform haben wir ein Thema, das uns irgendwo alle betrifft. Es geht um, ich sag mal, polizeiliche Prävention. Es geht um Themen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden. Es steht was in der Zeitung über Trickbetrüger, es steht was über Einbrüche und man hat das Gefühl, irgendwo, ja, man lebt in einer sehr unsicheren Welt, aber man kann doch sich zumindest in einer gewissen Weise schützen. Und wie kann man Betrug erkennen? Wie kann man an der Stelle sich vielleicht auch vor Einbruch schützen? Was kann man tun? Darüber spreche ich heute mit meinem Studiogast von der Polizei hier in Ulm, den Herrn Polizeihauptkommissar, den Herrn Klaus Fensterle. Herr Fensterle, ganz herzlich willkommen. Ich sage einfach wieder einmal bei uns bei Radio Free FM.
Ja, guten Tag.
Wir haben ja schon mal gemeinsam vor einiger Zeit Sendung gemacht, auch damals über Probleme, die uns, sagen wir mal, aus polizeilicher Sicht begleiten, gesprochen. Und ich glaube, man muss feststellen, auf dem Gebiet hat sich ja nicht viel verbessert. Da gibt es heute einiges zu berichten. Aber bevor wir ja in die Thematik einsteigen, Herr Fensterle, ich schlage vor, wie auch damals in der Sendung, machen wir doch kurze Vorstellrunde, damit wir den Hörern ein klein bisschen einfach Info geben, wer sie sind, was sie machen, alles, was sie so vorab denken, was ein bisschen ja relevant, interessant für die Hörer sein könnte.
Ja, guten Tag, mein Name ist Klaus Fensterle, bin Polizeihauptkommissar, 60 Jahre alt, seit 41 Jahren im Polizeidienst tätig. Stationen waren wie üblich der Streifendienst über lange Jahre, dann ging ich 97 zur Prävention und seit 2014 bin ich kriminalpolizeilicher Berater. Und das mache ich mit Überzeugung und auch sehr gerne und vor allem die technischen Dinge, die interessiert mich sehr, wie kann man zum Beispiel Einbruch verhindern und so weiter und so fort.
Das heißt, man kann auch bei Ihnen quasi, also Beratung und Vorträge, glaube ich, auch anhören, also Beratung bekommen. Sie sind da viel mit Menschen in Kontakt, wenn ich das richtig weiß, und geben die Info, die dann relevant ist, an die Menschen, die es dann auch betrifft, weiter. Und im Kontext machen wir heute eben auch Informationen on air sozusagen.
Genau.
Ja. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch, besteigen wir doch ein in die Problematik. Wir lesen es tagtäglich. Man liest, so und so viele Menschen wurden wieder um Geld geprellt, haben irgendwas hergegeben, sind ja betrogen worden, Betrugsmaschen. Und jeder sagt, na, wie kann denn das sein? Wie kann das passieren? Sprechen wir doch einfach über das, was so momentan, ja, wie gesagt, wohl ziemlich häufig passiert. Betrugsdelikte, Betrugsmaschen, Herr Fensterle, steigen wir da einfach doch mal ein.
Ja, danke schön. Ja, Betrugsdelikte, die Betrugsmaschen werden vielfältiger, sie werden raffinierter und man sollte nicht glauben, dass einem sowas nicht passieren kann. Die Menschen werden sehr schnell manipuliert über die Psyche, über bestimmte Szenarien, die dort am Telefon durchgespielt werden. Die Täter reagieren sehr geschickt, psychologisch sehr geschickt. Sie schlüpfen auch schnell in bestimmte Rollen und Rollenmuster. Sie bauen sehr schnell einen gewissen zeitlichen Druck auf. Panik kommt bei dem Opfer auf und versetzen die Angerufenen oft in eine Art Schockstarre. Das heißt, das Opfer kann nicht mehr richtig klar denken, ist in Sorge um seine Angehörigen und reagiert im Prinzip dann nur noch so, wie die Täterschaft es ihm sagt.
Also quasi intuitiv nach Gefühl, aber nicht mehr nach Verstand und dann eben.
Ja. Genau. Ein paar Sachen möchte ich hier den Zuhörern mitteilen. Es geht zum einen, was uns sehr viel beschäftigt, um diesen WhatsApp-Fraud, diesen Betrug, der über WhatsApp-Schiene läuft. Der oder die Geschädigte erhalten auf dem Smartphone eine Mitteilung, dass angeblich das Handy vom Sohn oder von der Tochter kaputt gegangen sei und sie jetzt eine neue Nummer hätte. Und natürlich wird der Vorname hierbei nicht erwähnt. Es kommt aber dann so an, hallo Mami, hallo Vater, ich habe eine neue Nummer, bitte speichere die, damit wir in Kontakt treten können. wird dann meistens auch von dem Opfer so mehr oder weniger kritiklos wahrgenommen, beziehungsweise auch durchgeführt. Und bei der nächsten Nachricht wird das Opfer dann aufgefordert, eine dringend anstehende Überweisung zu tätigen für die vermeintliche Tochter oder den vermeintlichen Sohn.
Meistens, wenn mehr zwischen dieser Speicher bitte meine Nummer und der irgendwo dann konkretisieren, dass jemand quasi Hilfe einfordert und Geld letztendlich, ist oft ein zeitlicher Unterschied, oder? Nicht, dass die sagen, heute bitte einspeichern und sofort danach kommt was. Ist das so ein bisschen erst einmal sich, wie soll man sagen, reinsetzen bei dem entsprechenden Opfer in das Adressbuch und dann irgendwo nach 2-3 Tagen oder Woche oder irgendwann? Oder
nö, das geht eigentlich relativ schnell. Also das ist, da liegen wir dann irgendwo im Bereich von Stunden. Ja, also das geht irgendwo über Tage, so wie Sie es vielleicht vermuten. Ne? Es geht dann oft über ein paar Stunden, dass dann sofort die Nachricht kommt. Und dann eben, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, diesen zeitlichen Druck. Ja? Also da wird dann so ein zeitlicher Druck aufgebaut mit entsprechenden Folgen. Wenn es aber nicht passiert, zum Beispiel die Überweisung, die jetzt plötzlich getätigt werden muss. Und so geht es dann im Prinzip dann weiter. Wie gesagt, bei der nächsten Nachricht wird dann aufgefordert, eine Überweisung zu tätigen, die jetzt dringend ansteht, meist über mehrere tausend Euro. Oft kommt dann auch noch eine zweite Anforderung hier, was zu überweisen mit fadenscheinigen Gründen, aber nicht plausiblen Gründen. Ja, und dann geht es meistens so weiter, dass dann auch das Konto genannt wird. Klar, ich muss ein Konto angeben für diese Überweisung. Oft dann auch mit den Initialen DE, also für Deutschland. Und dann wird die Überweisung getätigt und man denkt, das Opfer denkt dann, ja, ich habe meiner Tochter geholfen, meinem Sohn geholfen. Tatsächlich wird aber dieses Konto meist als Durchlaufkonto genutzt. Das heißt, der Betrag wird sofort wieder überwiesen oder transferiert ins Ausland. Dort sitzen die Täter und das Geld ist im Prinzip dann weg. Also man muss ganz klar sagen, Überweisungen sind im Prinzip schwer bis gar nicht möglich zurückzufordern.
Mal gefragt vorweg, wie kommen dann die Betrüger überhaupt an so eine Rufnummer? Ich meine, man gibt natürlich das ein oder andere Mal irgendwo zwangsläufig irgendwo auch eine Mobilnummer an. Gibt es dann irgendwelche Ausspähmöglichkeiten oder dass sie von irgendwelchen anderen, sie vielleicht die Nummer legal haben, irgendwo herbeziehen oder was ich glaube auch, dass irgendwie Telefonbücher synchronisiert werden über irgendwelche Dienste, dass dann irgendwo die quasi aus Versehen in Anführungszeichen irgendwo hingeraten, die Nummern oder wie kommen die Leute an solche Nummern?
Tja, also Tatsache ist, dass man diese Nummern im Darknet zum Beispiel bekommen kann, man kann sie kaufen. Die wurden von großen Anbietern, Telefonanbietern wurden über Datenlecks zum Beispiel hier ganze Blöcke ins Darknet oder zu den Betrügern mehr oder weniger gebracht, die wir dann hier kaufen können. Und es geht relativ einfach. Also an so Telefonnummern zu kommen, habe ich mich informiert, auch über das LKA Stuttgart, ist eigentlich kein Problem. Das ist leider die große Krux an der Geschichte. Man könnte sich ja denken, die würden sich diese Nummern vielleicht ausdenken oder so, aber nein, hier haben wir ganz klar den Verdacht, dass hier eben übers Netz diese Nummern verkauft werden, angeboten werden.
Wie sind das gerade bei so großen, ich sag mal, Internet beherrschenden Firmen wie Google und Co., die ja irgendwo alle Informationen irgendwie in Handy hat, irgendwo auch mitplotten. Jedes Bewegungsprofil, da ist ja alles über uns irgendwo drin. Die wissen genau, wie viel bist du im Bus gefahren, wie viel bist du gelaufen und. Und natürlich dann als trivialstes erstes dann die Nummer. Es sind solche Informationen dann auch, dass die von Kriminellen irgendwie gehackt abgegriffen werden können. Wie gefährlich oder wie gefährdet ist denn das? Ich meine, das sind ganze Bewegungsprofile. Die machen ja Vorschläge, dann das dann hochkommt hier, jetzt bist du gerade dort, da kannst du günstig einkaufen, günstig essen oder wie war es hier und dort. Das heißt zumindest dieses System, diese Funktionalität weiß ja alles über den Menschen. Also ist die Frage von mir, wird dort auch irgendwas gehackt oder abgegriffen? Das ist im Prinzip der Mensch einfach, weil diese Systeme oder ich sag mal wie Google alles über einen weiß, dann an der Stelle auch irgendwo vielleicht angreifbar sind.
Also dass wir übers Handy mehr oder weniger gläsern werden, ist eigentlich schon bekannt und den Tätern ist eigentlich im Prinzip jetzt egal, wo wir uns gerade befinden. Ja, es geht für dieses Täterklientel in erster Linie um die Rufnummer und das nutzen sie für ihre Masche.
Ja.
Natürlich ist man im Prinzip im Netz nichts sicher. Also sicher im Sinne von wäre nicht möglich, es zu tun. Nee, das gibt's eigentlich nicht. Also da kann man alles im Prinzip als Möglichkeit heranziehen, wie die Täter hier an Informationen vom Opfer kommen.
Also auf jeden Fall, man muss immer davon ausgehen, dass jemand, der will, in irgendeiner Weise auch in die Nummer kommt und dass man auch, wenn man vorsichtig, ich sag mal, agiert und jetzt nicht jedem seine Nummer gegeben hat, dann trotzdem irgendwo diese Nummer einfach auf irgendwelchen Wegen dann auch zu Kriminellen findet.
Genau, was ich eben auch noch mit erwähnen möchte, die Kontonummer, die man ja im Prinzip jetzt über das Netz relativ einfach sich ein Konto in ein Girokonto zulegen kann, ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass zum Beispiel Jobs angeboten werden im Netz, relativ leicht Geld zu verdienen. Zum Beispiel dann aber mit dem Hintergrund, dass dieser Geschäftspartner dann sein Konto zur Verfügung stellt. Mhm. Ja, und dann hier über dieses Konto dann diese Betrugs durch Betrug erlangten Geldbeträge dann praktisch ins Ausland transferiert worden. Dazu möchte ich nur sagen, dass es eigentlich, was sollte das jemand machen, ja, eigentlich eine Straftat wäre im Sinne des Geldwäschegesetzes und deshalb wäre auch er Mittäter im Prinzip und würde auch eine Anzeige bekommen. Mhm. Aber noch zum Handy kaputt und so weiter und neue Rufnummer. Ich möchte hier nur erwähnen, ja, also wenn das Handy kaputt wäre, ist noch immer nicht die SIM-Karte kaputt. Das heißt, ich kaufe ein neues Handy, lege meine SIM-Karte ein und die Rufnummer ist auch immer noch die gleiche. Und der Handynummer ist eigentlich heute ein sehr wichtiges Teil im sozialen Leben, auch im Berufsleben. In vielen Internetdiensten habe ich meine Handynummer hinterlegt. Wenn ich an PayPal denke zum Beispiel, die Authentifizierung läuft immer übers Handy. Das heißt, so ein neues Handy und neue Rufnummer so plötzlich zu wollen, ist für viele eigentlich nicht machbar, ja, weil eben so vieles dann geändert werden müsste. Und dann ist aber auch noch die Frage, okay, würde meine Tochter oder mein Sohn genau so vorgehen, wenn diese Anfrage kommt, jetzt schnell noch was zu überweisen?
Ja. Ja,
und ist diese Eile auch tatsächlich notwendig? Mhm. Und dann könnten wir zum Beispiel auch dem Täter schreiben, ja, wer bist du denn, wie heißt du denn? Um vielleicht hier auch dann zu erfahren, ist jetzt tatsächlich mein Sohn, hat er den gleichen Namen oder nicht?
Herr Fenzel, ein Punkt fällt mir auch ein. Wenn ab und zu Leute tatsächlich eine neue Nummer haben, ist doch meistens so, dass in WhatsApp, wenn ich diejenigen unter den Kontakten habe, dann drin steht, so und so hat eine neue Telefonnummer und dann irgendwie ein Verweis kommt. Das heißt, wenn ich den im Adressbuch habe, ist meistens irgendwo dann eine Referenz, eine Verlinkung auf eine neue Nummer. Und das, wenn wir das so aufgreifen, das, was Sie gerade sagen, dass dann zum Beispiel ein vorgebliches Kind eine neue Nummer hätte, dann hat garantiert das Elternteil auch die alte Nummer drin, dann würde man ja wahrscheinlich genau dort sehen, neue Nummer und die ist gar nicht korrekt.
Genau.
Aber aus dem Nix, sage ich mal, zu sagen, eine neue Nummer, ist ja auch an der Stelle schon ziemlich unwahrscheinlich, weil wie gesagt, das Handy würde ja dann schon entsprechend die genau. Alte als ungültig markieren.
Ja. Genau, vor allem es ist schon immer noch möglich, seine Tochter oder seinen Sohn über die eigentlich bekannte Nummer mal anzurufen. Mhm. Ist das tatsächlich so oder erreiche ich den zufällig? Ja? Und aber wie gesagt, diese Eile ist immer das Problem, ja? Dieser zeitliche Druck, der eigentlich bei vielen Betrugsmaschen dann praktisch als Druckmittel eingesetzt wird. Ich habe hier auch immer mit dabei.
Ja, wie Sie vorher gesagt haben, einfach mit einer Schrecknachricht das Denken ausschalten oder mit einer pseudo-seriösen Ansprache den Vertraulichkeits irgendwo, wie soll man sagen.
Ja, und vor allem eben auch diesen Hilfe, diesen Impuls helfen zu wollen, auszulösen. Das kommt ja auch mit ins Spiel, bei solchen Geschichten zum Beispiel.
Das häuft sich jetzt, oder gerade was wir ansprechen mit WhatsApp. Also ich habe das, was Sie beschrieben haben, zumindest in einer ähnlichen Form, dass jemand sagt, hallo Papa, neue Nummer, sowas habe ich auch schon mal bekommen, habe ich früher nie bekommen. Ich glaube, im Laufe des Jahres das erste Mal. Ist das eine relativ neue Betrugsmasche, die jetzt so erst in den letzten ein, zwei Jahren aufgekommen ist, oder gibt es die schon viel länger? Ich hatte halt zum Beispiel keine solche Empfang. Oder wie ist da also, die Verbreitung, das Aufkommen dieses Problems?
Ja, sie gibt es schon seit einigen Jahren, also nicht ganz neu, aber momentan ist sie halt wirklich massiv unterwegs und ich denke gerade auch die Corona-Geschichte die letzten zwei Jahre ein Stück weit hier mit eine Rolle gespielt. Ja, man ist anonymer geworden, da durfte sich nicht mehr groß treffen und so weiter. Und wir haben jetzt, wie gesagt, momentan eben diesen starken Zuwachs an solchen Straftaten und deshalb will ich jetzt hier einfach mal in die Runde mit werfen und aufklären, was wir hier eigentlich machen können, um es zu verhindern.
Mhm. Also vor allem, erste Message ist, Ruhe bewahren, nachdenken, das Verhalten der Person, die angesprochen ist, hinterfragen und vor allem prüfen, ob die Nummer, die angeblich nicht mehr stimmt, ob die nicht in Wirklichkeit dann noch existiert und diejenige Person kontaktieren.
Genau.
Und das ist eigentlich, was man tun muss.
Genau. Und die Eile mal ausblenden.
Mhm.
Ja. Das sind also die Dinge, wie Sie es richtig erwähnt haben, wo man hier eigentlich immer mit berücksichtigen muss. Und wie gesagt, selbst wenn man Telefonanbieter wechselt, zum Beispiel, noch ganz kurz, ja, wenn man Telefonanbieter wechselt, habe ich ja auch die Möglichkeit, meine Rufnummer mitzunehmen, mit der Portierung.
Ja, ja.
Und deshalb, wie gesagt, ist diese meine Telefonnummer eigentlich so ein wichtiges Instrument im Beruf, im Alltag, im privaten Bereich. Die gebe ich nicht einfach so her.
Was alles definiert man denn unter diesem Oberbegriff Schockbetrug? Was gibt's denn da alles jetzt für mögliche Varianten? Und gehen wir einfach auf das Thema ein bisschen näher ein, Herr Fensterle.
Ja, Schockanrufe ist bei uns momentan ein Riesenthema. Mit einem großen Schadensaufkommen, auch mit vielen Anzeigen und Vorfällen. Der bislang folgenschwerste Variante ist derzeit die Legende mit einem Verkehrsunfall, den der Tochter oder der Sohn verursacht hat und schwerste Unfallfolgen beim Unfallopfer vorliegen, oft auch getötet. Und dann kommt der Anruf, wie gesagt, von diesem falschen Polizisten natürlich, der dann diesen Verkehrsunfall beschreibt und sagt dann, dass der Sohn oder die Tochter in Haft muss und dass man diese Haft abwenden kann durch eine Kautionszahlung.
Mhm.
Der Anruf kommt dann meistens oder oftmals auch über das Festnetz. Oft wird dann gleich nach der Mobilfunknummer gefragt, dann wird dort auch angerufen und jetzt werden beide Telefonverbindungen gehalten, sodass von außen niemand stören kann.
Auch also gut Deutsch, dass niemand auf dem Parallel irgendwo Kanal dann irgendwo eine Rückfrage oder eine weitere Kommunikation starten kann, sondern dass der voll und ganz in Beschlag genommen ist.
Genau, so. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass wir in den letzten 4 Wochen hier beim Polizeipräsidenten Ulm eine Schadenshöhe von mehreren 100.000 Euro hatten, dann muss man einfach feststellen, dass das hier sehr massiv zugenommen hat und dass auch sehr viele oder sehr große Geldbeträge hier geflossen sind.
Mhm.
Also man muss ausgehen, dass hier wahrscheinlich eine Verdopplung der Delikte gibt.
Oh.
Und auch des Schadens. Diese Geschichte mit dem Verkehrsunfall ist im Prinzip eine Abwandlung des Enkeltricks. Also wir verbuchen das im Prinzip auch als Enkeltrick bei uns. Und was früher eben so war, dieser Enkeltrick hatte eine Erfolgsquote von 2-3%. Durch diese Unfalllegende haben wir eine Steigerung von 10-12%. Und deshalb macht es uns sehr große Sorge, dass hier aber doch viele Menschen, wenn sie dann hier darauf reinfallen, sehr viel Geld verlieren oder eben auch Wertsachen.
Wie ist denn hier die Zielgruppe? Ich vermute mal, Herr Fensterle, bei dem Thema, was wir zuerst eben angesprochen haben, das Thema aufs Handy anrufen, das ist diese WhatsApp-Fraud-Problematik eher, das ist vielleicht so die Generation, die hauptsächlich Handy nutzt, also eher die Middle-Age und die Jüngeren vielleicht irgendwie betrifft. Senioren weiß nicht, ob die ganz so WhatsApp-affin sind, aber das, was wir gerade beschreiben, ist dann überall mehr so die Generation Großmütter, Großväter oder Eltern auch, oder ist das ein bisschen altersmäßig so Schwerpunkt, dass die Leute versuchen, in eine Altersklasse quasi dort reinzugehen, irgendwie oder anders? Oder?
Ja, also wir haben sie, kann man das so generell nicht sagen, aber ich denke mal, es ist eher so Richtung ab 50 bis hoch bis 90 Jahre haben wir hier Geschädigte.
Mhm.
Und eher doch die mittlere bis ältere Generation.
Ja, also Enkeltrick, vermute ich, sind eher die etwas im, ja, weil die auch Enkel haben, sagen wir mal, ne?
Ja,
die dann halt etwas.
Aber es ist, wie gesagt, es dreht sich dann hier nicht so sehr um diesen Enkel.
Ja.
Da haben wir ja auch so die Betrugsmasche. Hallo Oma, weißt du, wer dran ist zum Beispiel? Aber hier haben wir wirklich eher Sohn-Tochter-Konstellation hier, die hier vorgespielt wird.
Also, ja.
Und dann eben diese Haft- und Kautionsforderung.
Sowieso die Problematik mit einer Kaution, also das hört man, wenn jetzt irgendjemand verhaftet wurde, der öfters mal sagt, okay, gegen Kaution von 1 Million oder irgendwas wurde er freigelassen. Wie läuft das, wie ist das eigentlich, was ist da Sache eigentlich? Würde jemand, also theoretisch, wenn so ein Sachverhalt stimmen würde, tatsächlich dann mit Kaution freigelassen? Oder stimmt das überhaupt von der sachlichen Vorgabe oder ist das Käse?
Also wenn man es rechtlich beleuchten möchte, dann muss man einmal sagen, okay, wir brauchen für eine Haft, Verhaftung eines Menschen brauchen wir einen Haftgrund. Mhm. Haftgründe haben wir genau 4. Die Person wäre auf der Flucht. Es wäre die Gefahr vorhanden, dass die Person flüchten würde. Wir hätten die Gefahr unter Umständen, dass die Person etwas vertuschen möchte, Zeugen beeinflussen möchte, also Verdunklungsgefahr. Oder wir hätten die berechtigte Einschätzung, dass diese Person die Sache wiederholen würde. Das wären die Haftgründe, wo ich mal brauche. Und das ist jetzt hier ganz wichtig, ich brauche einen Verbrechenstatbestand. Also Verbrechenstatbestand bedeutet, diese Strafandrohung im Gesetz ist mindestens 1 Jahr. Mhm. Und ein Verkehrsunfall mit Todesfolge, das wäre eine fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, wäre ein Vergehen. Also es würde hier schon mal nicht passen. Mhm. Ja. Und generell muss eine solche Maßnahme auch verhältnismäßig sein. Ja, dann wurde es im Prinzip, wenn man diesen Folgen weiterspielen würde, wurde beim Richter vorgeführt worden, er hätte Gelegenheit, sich zu äußern, er bekommt einen Pflichtverteidiger, wenn er keinen Rechtsanwalt hätte. Und was dann auch Betrugsmaschen dann kommt, dann wird dann mit dem Straßenanwalt wird dann die Kaution verhandelt. Mhm. Also es wird dann, oft ist dann so, das wissen wir dann von den Angaben von den Geschädigten, dass sie zum Beispiel so viel Bargeld oder so viel Geld nicht haben, dann wird Rücksprache gehalten mit dem Staatsanwalt und dann, ja gut, wenn sie nur 40.000 Euro haben, dann genügen auch diese 40.000 Euro. Solche Dinge würden in der Realität gar nicht passieren, weil der Staatsanwalt hier gar nichts zu verhandeln hat, das entscheidet der Richter frei, beispielsweise. Ja. Aber man muss hier ganz klar sagen, diese Kombination Unfall, Androhung einer Untersuchungshaft, abwendende Untersuchungshaft durch Kautionszahlung, die gab es bis dann nicht. Ich habe hier Rücksprache gehalten im Oberstraßenwald in Ravensburg und über eine halbe Stunde haben wir debattiert und Sache, eine Fallkonstellation durchgespielt, aber er hat gesagt, diese Konstellation gibt es nicht. Also es gibt keine Änderung einer Untersuchungshaft nach einem Verkehrsunfall.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, die wir da hier auch geben, dass man an der Stelle sofort eigentlich erkennen kann, dass hier so eine Vorgabe, so eine Drohung, dass das einfach sachlich gar nicht zutreffend ist und dass man hier schon daran erkennen kann, dass es nicht passt. Aber auch hier gilt, sich nicht irre machen lassen oder beziehungsweise nicht in Panik oder in eine Situation setzen lassen, wo man das Denken irgendwo verliert, sondern immer mitdenken und auch hier gilt, die Person anrufen, um die es geht, verifizieren, das, was da gesprochen wird, wie weit stimmt oder stimmt es nicht. In meisten Fällen wird es ja nicht stimmen. Und natürlich dann Betroffene, vor allem auch, sagen wir mal, vielleicht Eltern, Großeltern.
Genau, wollte ich nur sagen. Also diejenigen, vor allem die jüngeren Zuhörer, die das jetzt hören, bitte diese Botschaft auch an ihre Eltern oder Großeltern weitertragen. Sollte sie mal einen solchen Anruf bekommen, dass das eben so nicht sein kann. Ja, diese Kombination Unfall und Untersuchungshaft.
Mhm. Wie überhaupt ist denn das, also die Informationen heute, also dass an der Stelle viel, sagen wir mal, Betrug oder viel Unsinn getrieben wird, wie bekommt man das an die Menschen ran, die jetzt mal weniger IT-affin sind, die jetzt nicht ins Internet zu gucken können, die nicht WhatsApp nutzen, die vielleicht, sagen wir mal, in einem Altersheim vielleicht auch sitzen und sich freuen, wenn vielleicht mal ein Festnetzanruf von Pseudo und nicht Pseudo vom echten Enkel kommt. Also wie erreichen Sie die? Gehen Sie auch zum Beispiel vielleicht mal in Altersheime irgendwelche Infos streuen?
Also, ich habe jetzt leider Gottes in den letzten 2 Jahren durch Corona viele Vorträge bei Senioren nicht machen können. Mhm. Auch nicht nur ich, das betraf ja alle Berater hier eigentlich im ganzen Land. Und Gott sei Dank, jetzt im Herbst beginnt wieder die Saison und wir haben auch schon viele Termine in Seniorenheimen, in Altenheimen terminiert und können hier einfach diese Botschaften dann vor Ort bei den betreffenden Personen oder der Zielgruppe dann auch loswerden. Das ist, finde ich, auch wichtig, klar, dass man hier diese Aufklärung betreibt, auch über die Medien, über die Printmedien versuchen wir hier auch Informationen weiterzusteuern um eben ja die Bevölkerung aufzuklären. Aber es ist immer etwas schwierig, weil das Problem, das wollte ich noch vielleicht kurz erwähnen, mit erwähnen, bei dieser Masche, oft erzählen dann die Opfer, dass sie im Hintergrund eine weinerliche Stimme gehört haben. Ja, also es wird dann wirklich sehr dramatisch auch geschildert und produziert von den Tätern. Ja, eine weinerliche Stimme, die ruft dann, oh Mama, ich hab was Schreckliches gemacht oder so ähnlich. Ja, und so versuchen sie natürlich dann dieses Opfer dann wirklich weich zu bekommen. Und wie ich vorhin bereits gesagt habe, genau gleich, ja, diese Schockstarre, man kann nicht mehr richtig denken. Und dann wird eben nur noch agiert. Und zwar so, wie es die Täter selber wollen. Also deshalb am besten Aufleger, das wäre die beste Wahl, Aufleger, die Tochter selber mal anrufen unter der bekannten Nummer und natürlich immer in solchen Fällen auch die 110 wählen, bei der echten Polizei anrufen und hier den Fall schildern. Das ist immer auch so ein Problem, auch bei anderen Betrugsdelikten. Wenn das Opfer misstrauisch wird, dann sagt der Täter ab und zu, ja, okay, gut, und dann wählen Sie halt mal die 110, Sie werden ja sehen, dass ich von der Polizei bin. Und das Opfer macht dann einen entscheidenden Fehler. Es legt nicht auf, sondern es wählt aber mit gehaltenem Hörer in der Hand diese 110. Und dann wird eben diese Leitung nicht unterbrochen, sondern nur gehalten. Und der Täter gibt dann den Telefonhörer weiter an seinen Nebensitzer und er meldet sich natürlich auch mit der gleichen Polizeidienststelle. Und so kann das Opfer dann wieder auf die falsche Spur gelenkt werden und dann wird eben noch mehr Vertrauen aufgebaut und Echtheit vorgespielt.
Mhm. Vielleicht, was man auch dazu sagen muss, es gibt ja heute so einfache Mittel. Das heißt, wenn die Fragestellung kommt, ja, wie kann das sein, dass da jemand unter einem 110 anruft? Da gibt es ja simple Apps, die sogar irgendwo im App Store zu kriegen sind, wo dann jemand, ich glaube, Spoofing oder so heißt es, irgendwie so eine Thematik, so eine Technik, wo im Prinzip jeder eine beliebige Nummer simulieren kann. Das heißt, die Message ist eigentlich, egal was für Nummer du siehst, glaub sie nicht, weil sie kann immer, immer getäuscht sein.
Genau, und oft wird dann auch, sagen wir, die 0731110 beispielsweise gewählt und dann haben wir eben das Problem, wie Sie sagen, das kommt aber noch später nochmal bei einer anderen Geschichte, würde ich es nochmal erwähnen, dass eben diese Rufnummer dann gefälscht ist, die angezeigt wird.
Herr Wenzele, das Thema, was es schon seit vielen Jahren gibt, Thema falsche Polizeibeamte, das ist ein Thema, was glaube ich schon 5-6 Jahre gibt und ich an der Stelle manchmal auch denke, Mensch, das müssen doch die Leute langsam irgendwo auch mal kennen, also wie schaut es aktuell in der Entwicklung aus? Ich lese immer wieder, dass vor allem Senioren am IHB und Grub gebracht werden oder Schmuck ausgehändigt haben, weil jemand anruft und wir kommen ja gleich, Sie beschreiben es ja gleich nochmal, falsche Polizeibeamte, aber die Frage ist einfach, die ich mir stelle, spricht sich nicht langsam auch unter Älteren herum, dass an der Stelle ganz viel irgendwo, ja, Betrug irgendwo unterwegs ist?
Tja, man sollte es meinen und ich denke, viele wissen das auch und Gott sei Dank fallen auch nicht so arg viele drauf rein. Aber die dann drauf reinfallen, tatsächlich, da wird es dann zumindest von der Schadenshöhe sehr, sehr schmerzhaft. Erst die Tage hatten wir wieder so einen Fall, wo dann 95.000 Euro die Seite gewechselt haben.
95.000
Euro. Genau, und ja, wie war die Masche? Es war die berüchtigte Einbrecherbande. Ja, je nachdem, wie es spielt, ja, also oft kommt dann der Hinweis, ja, einige Täter festgenommen. Mhm. Bei den Tätern wurde ihre Adresse gefunden. Das heißt, sie sind im Fokus dieser Bande. Sie müssen damit rechnen, dass sie demnächst überfallen werden. Ja, und wir, das muss man sich überlegen, die Polizei, also die Falsche in dem Fall, bietet an, ihre Wertsache in Sicherheit zu bringen. Also, ja, und dann kommt der Polizist, der angebliche, und holt die Sache ab. Und bei dem Fall, den ich gerade geschildert habe, diesen 95.000 Euro, war es dann so, dass dieser Geschädigte bei der Übergabe den Polizeiausweis forderte. Und der Abholer sagte, ja, ich bin nur der Abholer. Es wäre ja dumm, wenn ich den Polizeiausweis dabei hätte, wir werden da bestimmt beobachtet. Und dann hat er die Sache übergeben. Also er war fast dran, hier richtig zu reagieren, aber er konnte dann diesem psychischen Druck halt dann doch nicht standhalten und hat die Sache dann übergeben.
Das heißt mal, ja.
Und dann, oder die andere Masche wäre dann, was auch öfters gespielt wird, ja, dass angeblich ein Verfahren gegen Bankmitarbeiter seiner Bank läuft. Er ist nicht vertrauenswürdig und würde mit der Betrugsbande zusammenarbeiten und sein Geld ist in Gefahr auf der Bank und so weiter. Und dann werden sie aufgefordert, oft dann das Schließfach zu leeren und oder sie Geld abzuheben und so weiter. Also auch das ist eine Variante. Aber da gibt es auch noch viele andere Varianten. Aber am Ende ist es ja so, es läuft vom Prinzip, aber es ist ja klar, wenn man entspannt hier berichtet, kann man das dann schon sagen, dieses Prinzip. Aber immer ist das Problem ist immer für den Geschädigten, dass er halt so überfallartig mit der Situation konfrontiert wird. Ja, und wie vorher bereits gesagt, oft wird dann hier mit der 110 im Display agiert, dass eine Telefonnummer der Polizei angezeigt wird, was natürlich dann gefälscht ist, und oder eine andere angezeigte Nummer. Und deshalb, wenn Sie mit jemandem telefonieren, bei dem die 110 bei Ihnen aufleuchtet am Display, dann wissen Sie genau, ich telefoniere gerade mit einem Betrüger. Mit dem Verbrecher, ja. Und deshalb gilt die erste Maßnahme immer aufzulegen, ja. Und wichtig, die Polizei holt keine Wertsachen ab. Sie müssen sich überlegen, wie groß unser Tresor sein müsste, wenn wir diesen Luxus der Bevölkerung anbieten würden. Das geht gar nicht. Wir holen keine Wertsachen ab. Wir rufen auch nicht unter der 110 an.
Das ist, glaube ich, die wichtigste.
Die 110 ist eine Einbahnstraße.
Ja.
Sie geht nur von außen zur Polizei. Wenn ich im Polizeigebäude die 110 wähle, dann komme ich zu unserem Führungs- und Lagezentrum, aber nie nach draußen.
Ja, das ist, glaube ich, die wichtigste Message. Siehst du 110, dann bist du schon beim Betrüger irgendwo auf der Leitung, aber niemals bei der Polizei. Das ist
genau.
Herr Wenzel, ein Punkt, den ich noch fragen wollte, weil immer wieder auch steht, Leute heben ab. Also normalerweise, ich glaube, dass die Bankangestellten heute noch ein bisschen ein Auge drauf haben, wenn jetzt Senioren kommen und sagen, sie wollen 10.000 oder wie viel oder weiß Gott Geld abheben, dass die auch ein bisschen ein Auge drauf haben und dann gegebenenfalls rückfragen. Ist das so, ne?
Ja.
Sind die angehalten? Also zum Beispiel meine Mutter hat konkret neulich auch was aus der Bank abgehoben, völlig korrekt, weil sie eine Rechnung bezahlen musste und also auf jeden Fall hat sie eben ein bisschen was bar abgehoben. Und dann hat die Bankangestellte gefragt, ja, wollen Sie wirklich abheben? Meine Mutter hat sich so gewundert und dann kam sie nach Hause und gesagt, ja, klar, da hat jemand sich Sorgen gemacht, ob sie vielleicht an der Stelle genau so jemand aufgesessen ist, was sie nicht ist, was alles seine Richtigkeit hatte. Aber daraus haben wir geschlossen, dass dann eben doch die Bankangestellten sensibilisiert sind heute.
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Mhm. Seit einigen Jahren versuchen wir, diese Bankangestellten auch in der Sicht etwas zu unterstützen, zu informieren. Und natürlich werden die Bankangestellten bei bestimmten Verdachtsmomenten, also eine ältere Frau, ein größerer Geldbetrag und so weiter, war abzuheben, hellhörig und versuchen dann hier im Gespräch zu hinterfragen, ob vielleicht nicht doch ein Betrugsfall vorliegen könnte. Und da haben wir eigentlich schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Es sind schon einige Betrugsfälle verhindert worden durch Bankangestellte, was uns sehr freut. Und auch an der Stelle müssen wir weiter arbeiten und hier die Aufklärung bei den Banken weiter forcieren, in der Hoffnung, dass wir hier tatsächlich diese Betrugsfälle schon im Anfangsstadium vielleicht verhindern können.
Mhm. Und ansonsten, Sie sind ja, glaube ich, auch immer wieder mit Vorträgen unterwegs, aber in der Zeitung steht hin und wieder was, im Internet steht mir was, und das eigentlich schon seit Jahren, und trotzdem hat man wahrscheinlich noch nicht alle Menschen erreicht. Oder These, wenn die Menschen so einen Anruf bekommen, vergessen dann doch, weil sie überrannt und überrumpelt werden, dass im Prinzip hier so ein Betrugsdelikt vorliegt, obwohl sie vielleicht schon mal gehört haben, dass diejenigen, die dann da anrufen, mit der Überrumpelung und sagen, mal Schocksituationen, die sie auslösen, dann die Leute dann doch wieder irgendwann Angst und Schrecken verjagen?
Ja, also ich kann es aus eigener Erfahrung erzählen. Meine Mutter wurde angerufen, abends um 22 Uhr, genau mit der Masche, Einbrecherbande, ihre Adresse gefunden und so weiter, Polizei aus Riedlingen. Sie hat dann bei mir angerufen, war aufgelöst, also völlig schlimm, psychisch belastet schon, und ja, ich habe sie dann entsprechend beruhigen können und habe dann gesagt, okay, zieh das Stecker aus der Telefondose und geh ins Bett. Mhm. Also es war auch genau die gleiche Geschichte. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auch dieses gesunde Misstrauen, was man hier ein Stück weit auch wieder stärken muss. Ja, ich darf aber nicht alles glauben, was ich sehe am Telefon. Ich darf auch nicht glauben, was mir am Telefon sagt. Ich weiß nicht, wer am anderen Ende spricht. Ich sehe nicht. Ja, man kann mir alles erzählen. Und dann wichtig, ich mache keine Angabe zu meinen persönlichen Verhältnissen am Telefon, wie viel Geld ich zu Hause habe, wie viel Schmuck im Tresor und so weiter. Ja. Und dann ist auch hier wichtig, dass ich mich vielleicht mit anderen austauschen kann, dass ich irgendwo einen kurzen Draht habe zu einer Nachbarin oder zu Freunden, zu bekannten Verwandten und hier vielleicht in erster Linie dann mal mich rückversichere. Ebenso der Telefonbucheintrag ist ein wichtiges Thema. Brauche ich wirklich meinen Telefonbucheintrag? Meine Verwandte, meine Bekannte kennen meine Nummer. Und dann die Adresse, ein Riesenthema. Ja. Meine Adresse muss nicht im Telefonbuch stehen. Also entweder der Eintrag löschen lassen oder vielleicht auch zumindest verändern, ja, sodass ich, dass man nicht absehen kann, an der Magdalena, dass es aber eine wohl ältere Frau ist zum Beispiel, dass man den abkürzt oder aber wie gesagt den Eintrag komplett dann löscht im Buch.
Also zumindest, genau, was ich auch, glaube ich, beim letzten Mal in der Sendung, was wir schon gesagt haben, wenn da jemand Hildegard heißt, jemand Adolf heißt oder sowas, dann weiß man sofort dessen Namen, die irgendwo in den 20er, 30er Jahren irgendwo verwendet wurde, die garantiert nicht jung sind und die dann eher auf Senior hindeuten und das ist natürlich ein Indiz. Also insofern lieber ändern lassen oder gar nicht ins Telefonbuch rein als wichtigen Punkt. Aha, das ist ein wichtiger Aspekt. Sind an der Stelle, was das Auftreten bzw. was vielleicht auch die Angst der Leute angeht, schon mal dann auch wirklich Leute dann irgendwo ja quasi dann ins Haus gekommen? Weil also was Sie beschreiben, ich habe das ja in meinem Umfeld zu Hause auch schon, wie gesagt, mal in näherer Umgebung erlebt, dass dann diejenigen, die dann wirklich, Sie haben Ihre Mutter gerade angesprochen, dass sich auch geängstigt haben, wirklich mal irgendwo Leute dann quasi vor Ort irgendwie vorstellig geworden oder ist das wirklich dann reduziert auf, weil die aus dem Ausland anrufen, auf Anrufe oder haben die Leute wirklich dann auch berechtigt Angst, dass mal irgendjemand bei Ihnen dann vor der Garage steht oder irgendwie dann am Telefon, nicht am Telefon, an der Tür klingelt, oder ist das eher nicht der Fall, weil die von weit fern irgendwo anrufen?
Also diese Vorgehensweise, also dass man hier ein massiver tätlicher Angriff irgendwo startet wurde gegen das Opfer, das haben wir so eigentlich noch nicht erlebt in der Richtung, wobei man dann eher nie nichts ausschließen kann, generell. Ja, aber wir haben so in der Richtung nicht erlebt, weil das Risiko wäre ja auch viel zu groß. Wenn es nicht funktioniert, dann probieren sie es halt beim nächsten Opfer. Ja. Also das Risiko für die Täter ist hier relativ gering und deshalb kann man eigentlich auch eben bei solchen Anrufen auch, ich sag mal, relativ abrupt und rabiat am Telefon das Gespräch beenden, ohne Angst zu haben, dass man hier dann tatsächlich auch irgendwie verbal beziehungsweise körperlich angegriffen wurde.
Ja, und natürlich dann die Frage, die Leute, die dann gegebenenfalls da sind und irgendwelche angebliche Polizeibeamte abholen wollen, da haben die natürlich dann irgendwo vor Ort irgendwelche, sagen wir, Abgesandten oder irgendwelche, die dann tatsächlich irgendwo dann in den entsprechenden, ja, Städten, Orten irgendwo dann präsent sein müssen. Also die kann man ja zumindest, wenn sie jetzt polizeilich gut ermitteln, vielleicht dann tatsächlich dann irgendwie noch erwischen.
Also wir versuchen immer polizeilich gut zu ermitteln, natürlich. Aber wenn halt wir von dem Abholer nur wissen, erstens mit Mundschutz und irgendwelcher Kapuze bekleidet und dann noch, was weiß ich, helle Hose oder so, dann haben wir eben zu wenig Infos, um hier tatsächlich agieren zu können. Wenn wir es im Vorfeld hinbekommen, wenn das Opfer den Betrug erkennt und mit uns im Vorfeld vielleicht dann Kontakt aufnimmt, dann können wir unter Umständen auch hier tatsächlich bei der Geldübergabe in Täter feststellen. Das ist schon ein paar Mal gelungen. Darüber sind wir sehr froh und das zeigt auch, dass wir hier wirklich alles versuchen, um den Abholer dann auch zu bekommen. Aber er ist eigentlich das kleinste Rädchen vom ganzen Getriebe. Das ist leider der Fall. Und wie Sie sagen, die Täter, die großen Macher sitzen im Ausland und werden im Prinzip können von uns nicht belangt werden.
Ja, Herr Fenzele, auch ein Thema, was wahrscheinlich in den letzten Jahren mit diesen ganzen Online-Shops und es immer mehr Leute online kaufen, auch an Präsenz gewonnen hat.
Ja, kann man sagen, ist mittlerweile ein Massendelikt geworden, diese Betrügerei im Netz. Ich sage immer sehr billig, gleich sehr riskant. Ich möchte nur ein Beispiel bringen, Autokauf, ein sehr günstiges Auto, leider Standort in beispielsweise Großbritannien, in London, aber man nimmt Kontakt auf mit dem Verkäufer und man tut auch einen Kaufvertrag übers Internet abschließen, man legitimiert sich mit seinem Personalausweis, scannt ihn ein, das Gegenüber nimmt natürlich diesen gescannten Ausweis sehr gerne entgegen, warum sage ich noch später. Der Täter legitimiert sich auch mit dem gescannten Ausweis, logischerweise nicht mit seinem eigenen, sondern mit einem geklauten. Ja, und so wird dann dieser Kaufvertrag abgeschlossen. Und Variante hierbei wäre zum Beispiel, dass man diese Zahlung vom Geldbetrag auf ein Treuhandkonto überweist und so dem Käufer signalisiert, okay, wir parken das Geld auf dem Treuhandkonto so lange, bis du die Ware tatsächlich im Hof stehen hast. Dann wird das Auto verladen, er bekommt einen Link, er kann das Schiff verfolgen übers Netz, wo es sich gerade befindet, und er sieht, wie das Schiff in den Hamburger Hafen anfährt, aber plötzlich vor dem Hamburger Hafen das Schiff abdreht. Ja, irgendwelche technische Probleme, bla bla bla. Am Ende läuft es dann so, dass das Auto aber nicht kommt. Das Geld, das auf dem Treuhandkonto liegt, ist leider Gottes auf dem Treuhandkonto, das gefaked wurde vom Täter. Das heißt, das Geld ist tatsächlich eben dann weg. Mhm. Ja, oder dass man, das muss man sich eher mal geben, ja, ich kaufe ein Auto und muss im Vorfeld Transportkosten bezahlen, damit sie überhaupt nach Deutschland geliefert wurde. Ich muss dann noch Zollgebühren bezahlen, damit ich es einführen darf. Lauter so Geschichten, die dann am Ende viel Geld kosten und dem Geschädigten dann eben die Ware nicht bringt. Und was hier ganz wichtig ist, das möchte ich wirklich betonen, den Personalausweis nie ins Netz einstellen, eingescannt. Dieser Ausweis wird sofort wieder verkauft im Netz. Man kann ihn missbräuchlich verwenden und Sie sind dann jedes Mal der Käufer einer Ware, obwohl Sie es nicht sind.
Ja. Also von daher muss man Obacht geben. Kann man sich da irgendwie noch mit irgendwelchen, gut wappnen, dass man an der Stelle auf keinen Fall reinfällt? Gibt es irgendwie, ja?
Ja, also der Grundsatz hier sollte einfach, also bei größerer Geschichte sollte einfach lauter, das Geld sollte die Ware sehen. Also ich sollte vor Ort sein, ich sollte die Ware wirklich tatsächlich in Augenschein nehmen können und mir dann überlegen, okay, möchte ich diesen Kauf tätigen oder nicht? Und wenn ich dann mit dem Verkäufer einig bin, bezahle und die Ware mitnehme.
Mhm. Ja, und bei allem, was irgendwo außer der Reihe günstig ist, auf jeden Fall immer Skepsis haben und nicht irgendwie, ja, sich von der, ja, sagen wir mal, von der, wie heißt das, der Spruch, Geiz ist geil irgendwo, so heißt doch, gibt es ja irgendeinen Spruch von irgendjemand, der dann irgendwie sowas, irgendeinen, glaube ich, einen Laden irgendwo betrifft. Ja, das eben nicht.
Ein anderer Spruch wäre Gierfristhorn.
Oder sowas, ja, genau.
Ja, ja, bei den Fake-Shops ist dann oft so, dass wir hier extrem günstige Preise haben, ja. Und dann die Bezahlung, da wird es meistens dann schwierig, entweder über die Kreditkarte oder eine Direktüberweisung. Also Bezahldienste, die eigentlich so bekannt sind, die sind hier nicht möglich. Das ist ja schon der erste Hinweis, dass hier wohl was nicht ganz in den rechten Dingen zugeht. Ich kann mich im Netz informieren über diesen Shop, ich kann recherchieren. Ich muss auch mal dieses Impressum aufmachen, ja, wäre ich eigentlich drin, als Eigentümer. Und vor allem die Überweisung, wohin soll ich denn das Geld überweisen? Ja, diese ganze Kürzel vor den IBAN-Nummern, die kennen viele wohl gar nicht. Also ES für España oder PL für Polen, solche Geschichte, das muss ich einfach im Vorfeld mir auch überlege, ob ich wirklich das Geld in diese Länder überweisen möchte.
Ja, also alles genau angucken und gegebenenfalls einfach auch, ja, gibt es sonst irgendwie sowas wie Referenzen oder irgendwo eine Blacklist, wo man das was auch vielleicht im Internet nachlesen kann oder vielleicht sogar von der Polizei irgendwo auch irgendwelche Listen, wo irgendwas, oder ist das eher so nicht,
dass man sagen kann, dass so nicht
jetzt eine auf der Blacklist steht und man sagen kann, stimmt oder stimmt nicht, das gibt's
von der Polizei, wenn wir jetzt so nicht bekannt, ob wir sowas hätten, aber im Netz sind ja diese Fake-Shops relativ schnell bekannt und wurden dann auch dargestellt.
Okay, gut, also immer Vorsicht walten lassen. Gut, dann gucken wir weiter, wie sollen wir weitermachen? Sollen wir zum Thema, was mit Mitarbeiter von Softwarefirmen auch schon vorgefallen ist, oder sollen wir Richtung Opferschutz weiterschauen? Wir haben noch ungefähr 6,5 Minuten, Herr Fenstel, was machen wir sinnvollerweise?
Tja, was ich noch erwähnen möchte, jetzt mal ganz abgesehen von diesen Betrugsmaschen, es gibt ein paar Grundsätze, die man bei diesen ganzen Betrugsmaschen eigentlich immer so als generell ansehen kann. Also generell werden Sie in aller Regel angerufen. Von wem wissen Sie nicht?
Ja.
Sie sollen Geld entweder überweisen oder jemandem abgeben und eine fremde Person. Das sind zwar drei einfache Punkte, aber im Prinzip läuft genau nach diesem Schema solche Betrugsmasche ab. Also jetzt mal unabhängig von den Fake-Shops. Ja, aber das, was wir zuvor uns angesehen haben. Und solche Geschichte, da muss ich immer sagen, okay, dann rufe ich die 110, ich vergewissere mich tatsächlich und rede mit der Polizei über solche Geschichten. Mhm. Und wenn sie Opfer geworden sind von der Straftat, dann haben wir ja auch noch Opferschutzorganisationen, die sie unterstützen können. Namentlich wäre das der Weiße Ring oder auch die Caritas. Und was ich auch noch erwähnen möchte, es gibt mittlerweile ja die Möglichkeit bei uns, auch über die Internetwache eine Anzeige zu fertigen oder eine Anzeige aufzugeben. Das ist möglich, aber ganz ehrlich, hier haben wir einen besseren Weg, eine bessere Möglichkeit, nämlich, dass Sie zur Polizei vor Ort kommen. Es ist einfach besser, der Kollege kann entsprechend die Rückfrage stellen, die Personalien, die ganzen Daten, die wir brauchen, sind komplett beieinander. Sie können dann auch vor Ort irgendwelche Unterlagen beibringen, was in der Internetanzeige so nicht möglich ist. Also ist möglich, klar, ich will das nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber besser wäre es wirklich tatsächlich zu uns zu kommen und die Anzeige vor Ort aufzunehmen.
Gut, ich glaube, dann haben wir das mit Deutlichkeit auch rübergebracht. Wollen wir noch ein bisschen, in 5 Minuten haben wir, über den Einbruchschutz sprechen? Gerade jetzt in der Sommerzeit sagt ja jeder, oh je, Rollläden sind unten. Das sieht dann natürlich so aus, als wären keine Menschen da. Und dann die Gefahr des Einbruchs gerade in der Ferienzeit geschieht. Wollen wir ein bisschen was dazu sagen, vielleicht auch für gerade die Menschen, die jetzt in Urlaub reisen, auf was man achten soll, in Bezug auf vielleicht Informationen von Nachbarn, in Bezug auf Elektronik, was es heute so gibt. Versuchen wir doch da noch ein bisschen kurz was, eine Info zu transportieren.
Ja, Urlaubszeit, Einbruchszeit stimmt so nicht. Wir haben hier im Jahresvergleich eigentlich eher die wenigsten Zahlen, die wenigsten Einbruchzahlen. Aber natürlich ist klar, wenn 14 Tage bei einem Haus die Rollläden unten sind, dann muss man kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass hier wohl niemand zu Hause ist. Und mit dem Hinweis kann man eigentlich schon die präventive Schiene beginnen, ein bewusstes Verhalten und organisieren im Haus, in der Wohnung. Ein Beispiel wäre, dass ich meine Rolladen entsprechend elektrisch bedienen lasse, sei es durch eine Nachrichtung, was hier möglich wäre, dass ich die zeitgestört abends runterlassen und morgens wieder hoch. Auch mit Zeitschaltuhr, mit Beleuchtung, so Geschichte könnte man sich überlegen. Also kurzum, es sollte irgendwo das Haus, wenn es dann Richtung Dunkelheit geht, von außen bewohnt erscheinen. Mhm. Das wäre mal eine wichtige Geschichte. Dann wäre zum Beispiel auch klar, der Kontakt zum Nachbarn, dass man vielleicht den Briefkasten leert und so weiter. Auch wichtig, die Abonnements abbestellen, wenn man über längere Zeit weg ist. Und was auch interessant ist, die Urlaubsfotos, die ich mache, die sollte man nicht in jeden Poster, weil auch unter Umständen Einbrecher diese Einträge in die sozialen Netzwerke mitbekommen und dann vielleicht hier entsprechend ihre Erkenntnisse daraus ziehen. Mhm. Und in dem Zusammenhang möchte ich gerne noch auf unsere Internetseite K-Einbruch verweisen. Hier haben wir sehr viele, auch noch andere wertvolle Tipps in der Geschichte. Tja, klar wäre natürlich es gut, wenn Sie generell Ihr Eigenheim, Ihre Wohnung entsprechend absichern mit der Mechanik, mit guten Schlössern, entweder in der Nachrüstung durch entsprechende Fachbetriebe von die bei uns bei der Polizei entsprechend hinterlegt ist in Listen, oder dass sie elektronisch absichern mit einer Alarmanlage, am besten in Kombination mit der Mechanik. Solche Geschichten wären hier sehr hilfreich, um entspannt in den Urlaub zu fahren.
Ein Punkt, den ich auch mal gelesen habe, ich glaube, Fenster und Türen sind immer noch das, der Weg, wie die meisten ins Haus kommen. Das heißt, vor allem Fenster gut sichern oder entsprechend auch irgendwelche Blöcke oder irgendwie kann man ja sowas machen, dass man die nicht so leicht einschlagen von innen dann öffnen kann, sondern irgendwo halt, dass es blockiert. Oder auch, glaube ich, Türen sind immer noch ein Haupt, Schlösser und Türen, ein Haupt, Defizitpunkt.
Ja, also nach wie vor ist die Terrassentür, die straßenabgewandte Seite, der Bereich, wo die Täter am liebsten einsteigen, weil sie ja unerkannt sind, unentdeckt werden. Und klar, wir haben derzeit auch vermehrt dieses Glas einschlagen, um in den durchzugreifen und den Griff zu drehen von der Terrassentür oder vom Fenster. Und deshalb sind abschließbare Fenstergriffe in Verbindung mit einem guten einbruchhemmenden Beschlag erste Wahl.
Mhm. Ja, Also da gibt es jedenfalls auch noch, glaube ich, Broschüren und Infos bei Ihnen. Und wer jetzt Fragen hat, ist gleich mit der Zeit schon durch, der darf dann einfach bei der Prävention in Ulm anfragen und dann können Sie auch Informationen weiterleiten oder machen gegebenenfalls vor Ort irgendwo auch
genau, eine Beratung, ganz kurz, die kostenlos von der Polizei vor Ort durchgeführt wird.
Vielen Dank, Herr Fensterle. Die Zeit fliegt immer im Nu dahin. Dann sind wir heute auch mit der Plattform tatsächlich schon wieder durch. Das war das Thema Einbruchsschutz, das war das Thema Betrugsdelikte und wie kann man sich schützen. Mein Name ist Michael Trost an der Moderation und mein Studiogast heute war, wir sagen mal kurz Ihren Namen.
Klaus Fensterle.
Von der Polizeiprävention hier in Ulm. Wir wünschen einen schönen Nachmittag. Das war's für heute an der Plattform. Wir sagen gemeinsam Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.